Die AIDA Radio Primetime Show.
Heute mit Richard Löwenherz. Richard ist Extremreisender, Extremradfahrer, stammt aus der Lausitz, ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich da richtig informiert bin, in Berlin zu Hause und von dort mir auch zugeschaltet. Hallo Richard.
Hallo Thorsten.
Richard Löwenherz, ich weiß, die Frage wirst du wahrscheinlich immer wieder bekommen, aber es ist dein richtiger Name, kein Künstlername, nichts. Gibt es wahrscheinlich auch nicht allzu oft, ne?
Ich weiß gar nicht, ob noch jemand so wirklich so heißt. Also ich werde jedenfalls mein Leben lang immer wieder darauf angesprochen, aber ich bin bis jetzt nicht genervt davon.
Okay, das wollte ich nämlich tatsächlich fragen, ob dich sowas nervt, aber ich denke mal, auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch nett, ne?
Genau, und das sind immer wieder witzige Situationen, die daraus entstehen.
Ja, glaube ich. Ja. So, lass uns über so vieles reden. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich Bücher schreiben. Du hast auch ein Buch schon geschrieben. Du kannst Stunden erzählen. Wir werden heute über dich als, ja, nennst du das auch als Berufsbezeichnung, Extremreisender, Extremradfahrer oder wie bezeichnest du dich?
Andere machen das gerne. Also das Wort extrem ist für mich eigentlich nicht so das Vordergründige. Ich würde mich einfach Reisenden nennen, vielleicht ungewöhnlichen Reisenden.
Abenteurer?
Abenteurer, ja, das ist ein Begriff, den ich auch gerne verwende, ja.
Ja, also du bist Abenteurer und bist aber hauptsächlich auf dem Fahrrad unterwegs oder auch andere Formen des Reisens?
Auch, aber tatsächlich immer noch hauptsächlich auf dem Rad. Das habe ich für mich schon zur Jugendzeit entdeckt als Fortbewegungsmittel Nummer eins. Das hat mir die Freiheit gegeben, überall hinzukommen, wo ich möchte, aus eigener Kraft, da wo ich anfange bis ans Ende. Aber in Ländern, da wo ich unterwegs war, eben Sibirien zum Beispiel, da gibt es dann irgendwann keine richtigen Wege mehr. Und wenn man da tiefer ins Land eintauchen will, muss man doch mal absteigen und den Rucksack schnüren oder ein Schlauchboot aufblasen.
Okay, ich kann mir vorstellen, das alles hast du natürlich schon gemacht. Da werden wir dann natürlich auch später noch drüber reden. Aber nochmal ganz kurz zum Fahrradfahren. Also die meisten von uns können Fahrrad fahren, fahren auch gern Fahrrad, mal ein paar Kilometer mehr. Aber du bist ja in Regionen unterwegs. Von wie vielen Kilometern sprechen wir denn so im Schnitt?
Kilometer, die spielen eigentlich gar nicht so eine große Rolle bei mir, weil ich mir immer Wege aussuche, wo man gar nicht so viele schaffen kann und dann noch das viele Gepäck dazu. Aber so im Schnitt sind das so vielleicht 5.000 im Jahr, die ich per Fahrrad zurücklege. Als ich noch viel auf Asphalt gefahren bin, waren es auch mal 11.000.
Okay. Und welches Fahrrad macht das mit? Was ist das für eins?
Tatsächlich ein ganz normales. Ich habe da nie tief in die Tasche gegriffen, um da hochwertige Ausrüstung mehr zuzulegen. Also vor allem beim Rad auch nicht, weil ich gemerkt habe, man kommt damit auch zurecht, wenn man so ein bisschen improvisieren kann auch, wenn irgendwo mal was kaputt geht. Ich habe immer einen Satz Ersatzteile und auch Werkzeug dabei und kannte dann auch irgendwann die Schwächen und bin damit auch gut durchgekommen. Also ganz normales Mountainbike, 26 Zoll Stahlrahmen.
So völlig normal einfach, ne?
Ja.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal Richard Löwenherz Extremradfahrer gegoogelt und bin dann auf Bilder gegangen. Das sind Situationen, da denke ich mir, da muss ja auch irgendeiner die Fotos machen. Bist du immer allein unterwegs und machst es damit selbst Auslöser oder wie entstehen bei dir deine Reiseberichte?
Eigentlich fast immer alleine, auch bei kleineren Touren durch Skandinavien oder Deutschland, da hatte ich dann auch mal Freunde dabei, die dann Fotos machen konnten, aber die ganz extremen Sachen im sibirischen Winter, da war ich allein unterwegs und habe dann auch immer ein Stativ und habe dann auch selbst Auslöser betätigt oder mal Videosequenzen gemacht, wo ich dann zurückfahren musste und die Kamera wieder eingesammelt habe.
Ja, also ja. Das ist natürlich deine Arbeit auch so ein bisschen, oder? Nicht nur das zu machen, sondern auch darüber zu reden oder wie kam das, dass du angefangen hast, selbst ein Buch dann auch zu schreiben?
Das ergibt sich, also das hat sich alles so Schritt für Schritt ergeben. Im Prinzip ist es ja meine Leidenschaft, die ich dort auslebe auf Reisen, wenn ich unterwegs bin. Ich mache das, worauf ich so richtig Lust habe und denke da erst im zweiten Schritt daran, was könnte ich daraus machen? Und das ergibt sich dann auch erst am Ende der Reise, wenn ich sehe, okay, sind jetzt viele interessante Sachen passiert, ich habe gutes Bildmaterial, da kann man eine schöne Story draus machen, dann überlege ich mir auch einen Vortrag draus zu machen. Und diese eine Winterreise durch das nördliche Sibirien, die hat wirklich alles hergegeben, was ich irgendwie so verarbeiten konnte zu einer guten Story, habe einen Vortrag draus gemacht und später kam dann noch die Idee, dann ein Buch draus zu machen, weil es einfach so viele spannende Geschichten zu erzählen gab, die ich unbedingt festhalten und weitergeben wollte.
Eis, Abenteuer, Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis. Ist es ein Mix aus Bild und Text oder wie ist es, was erwartet den Leser?
Genau, das ist tatsächlich ein Buch, das den Schwerpunkt nicht nur auf den Text legt, sondern auch auf die Bilder. Und das hat mich sehr gefreut, dass der Verlag mir, der Delius Glasing Verlag, dieses Angebot gemacht hat, dass man eben beidem einen Schwerpunkt gibt, weil ich ja auch gerne fotografiere und auch diese Stimmung bei Nacht und Dämmerung immer einfange. Und das kommt sowohl in den Beschreibungen dann als auch in den Bildern ganz intensiv rüber und natürlich auch Begegnungen mit den Leuten, lustige Begegnungen, verrückte Begegnungen. Alles, was so passiert ist. Und da zwischendurch auch mal ein Verhör bei der, bei der örtlichen Polizei und sowas, ja.
Bei der örtlichen Polizei zu Besuch, weil dir was gestohlen wurde oder warum warst du da?
Die haben festgestellt, dass ich irgendwie mit einem falschen Visum unterwegs bin. Also die waren generell misstrauisch, sonst hätten sie mich gar nicht erst gefragt. Die haben sich gewundert, was macht denn der hier so alleine? Wer hat mich beauftragt? Was ist jetzt das Ziel meiner Reise? So ein bisschen Spionageverdacht war da im Hintergrund gewesen. Und tatsächlich haben die dann auch alle Polizeistellen dann informiert, also die nächsten Dörfer, dass da ein Radreisender noch kommt. Und die sollten doch dann bitte genau gucken, was der macht. Und haben mich dann auch nochmal befragt. Also es war so irgendwie, obwohl man in der Einsamkeit unterwegs war, irgendwie fühlte man sich doch beobachtet.
Und Richard, es geht um dein Buch Eis, Abenteuer, Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis. Wie kam die Idee, das so zu machen?
Die ist tatsächlich über viele, viele Jahre gewachsen, die Idee. Mich haben immer schon diese abgelegenen Regionen in Sibirien gereizt und viele sind dann eben nicht im Sommer erreichbar, weil es da gar keine Wege gibt. Aber ich habe irgendwann erfahren, dass es auch Straßen übers Eis gibt. Wenn Flüsse und Sümpfe gefrieren, legt man da wirklich über tausende Kilometer irgendwie Wege durch die Wildnis, wo dann die LKWs die abgelegenen Dörfer dann auch versorgen können. Das ist dann eben auch im Winter möglich. Und dachte mir, Mensch, da kann man doch bestimmt auch mit dem Fahrrad unterwegs sein. Mit dem Winter hatte ich mich irgendwann auch schon arrangiert, hatte erste Erfahrungen in Skandinavien gesammelt und war auch generell so fasziniert vom Winter, von der Stimmung, von diesem ganzen Phänomen mit dem Glitzern, das Eis glitzert, mit der Schnee knirscht. Da fühlt man sich in so einer surrealen Welt. Und dann noch in so einer abgelegenen Welt unterwegs zu sein, Orte zu entdecken, wo vielleicht vorher noch nie ein Reisender hingekommen ist oder so, das hat natürlich ungemein fasziniert. Und ich glaube, 10 Jahre lang habe ich recherchiert, geplant und überlegt, wie man das am besten anstellt. Und dann ist es 2017, Februar, März, zu dieser Reise gekommen.
Wow, super. Wenn du jetzt so sagst, so abgelegene Orte irgendwo weit im Norden, Angst vor bösen Tieren hattest du nicht oder schon? Hattest du was dabei?
Der Winter ist ja im Prinzip ein bisschen unproblematischer als der Sommer, weil die Bären ja dann auch Winterschlaf halten. Dann gibt es halt nur noch Wölfe und Wölfe habe ich bisher noch nicht einen einzigen gesehen. Die sind sehr scheu, zeigen sich wahrscheinlich auch nur, wenn sie gesehen werden wollen. Spuren habe ich gesehen, ich habe irgendwann mal auch ein Wolfsheulen gehört, aber ansonsten nichts an Begegnungen, keine gefährlichen Situationen. Deswegen hatte ich, also auch in all den Jahren davor nicht, deswegen hatte ich da auch keine Befürchtung.
Okay. Ja. Für den Fall der Fälle, gibt es aber irgendwie so Pfefferspray oder was? Oder?
In Russland tatsächlich nicht. Ich habe das immer vergeblich gesucht. Da kriegt man sowas nicht zu kaufen. Aber dafür hatte ich dann mal gefunden, so Rauchfackeln oder was sehr wirksam sein soll, auch so eine Art Signalfeuer, so ein zweiläufiges Ding, wo man Signalpatronen reinschraubt. Das hat man immer griffbereit und kann im Notfall mit einem lauten Knall eine Leuchtkugel abfeuern. Das sei auch wirksam gegen Bären, unliebsame Bärenbegegnungen, ja.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du hast dich mit dem Winter arrangiert, aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn du auch mit dem Fahrrad unterwegs bist, du brauchst ja irgendwie etwas, das warm hält, aber jetzt nicht so dick aufplustert, dass du nicht mehr Fahrrad fahren kannst, oder? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so die dick aufgeplusterten Sachen, die will man auch gar nicht auf dem Fahrrad anhaben, weil wenn man sich bewegt und gerade so ein Rad wog 100 Kilo mit Gepäck bei dieser Einreise, da kommt man dann auch schnell ins Schwitzen und deswegen will man auch gar nicht zu viel anhaben, sodass ich meistens nur so zwei Fleecejacken übereinander oder teilweise auch nur eine, je nachdem wie kalt es war und bin damit auch gut klargekommen. Bewegung ist halt das Überlebensrezept. Man muss immer in Bewegung bleiben, dann kommt man in der Kälte auch gut klar. Es sei denn, es ist windig, dann muss man schon aufpassen, weil dann schwitzt man auf der einen Seite und auf der anderen friert man.
Ja, wichtig ist dann natürlich nachts, es irgendwie warm zu haben, ne?
Genau, und dann ziehe ich diese Plustersachen halt an, noch am Lagerplatz, wenn ich abends dann meinen Lagerplatz herrichte, Essen aus Schnee koche und irgendwann kriege ich dann in den dicken Daunenschlafsack, der ja dann wunderbar schützt und auch warm gehalten hat die ganze Reise über.
Jetzt haben wir vorhin ja schon gesagt, es gab natürlich die eine oder andere Situation mit Polizisten zum Beispiel, Tiere nur aus der Ferne. Wie ist es denn darüber hinaus? Also ich denke jetzt mal an eine Panne bei total ekelhaftem Wetter, wo es saukalt ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Gab es das?
Ja, es gab viele Situationen, wo man, also auch, es gibt immer wieder Situationen, wo man nicht genau vorher weiß, wie wird man damit umgehen, weil die Bedingungen können immer individuell sein. Also Pannen hatte ich jetzt keine gravierenden, und wenn das irgendwie das Wetter zu dem Zeitpunkt ja, schwierig gewesen wäre, hätte ich dann einfach vielleicht ein Lager erstmal aufgeschlagen und abgewartet, bis es besser wird, oder hätte dann die Reparaturarbeiten ins Zelt hinein verlagert, dass es dann auf die Weise möglich ist. Man hat ja eigentlich ungemein viel Zeit, man muss sich da ja nicht unter Druck setzen, und wenn man Zelt und Essen genug dabei hat, dann ja, man kann ja an jedem beliebigen Ort dann auch erstmal verweilen, bis die Bedingungen dann besser werden. Und das ist auch so, mit der Einstellung bin ich halt rangegangen, dass man auf die Weise auch alles, was irgendwie unangenehm ist, dann aussitzt, bis es halt wieder besser ist, und dann setzt man sich wieder aufs Rad und fährt weiter. Einmal, da bin ich auch irgendwie ins Eis eingebrochen auf dem gefrorenen Fluss, zum Glück nur eine dünne Schicht, die oberflächlich war, sich gesammelt hat und dann nur dünn übereist war, und dann stand ich bis zu den Knien in so einem Wasserloch. Und das war natürlich schon so eine Situation, wo man dann auch gucken musste, ja, wie macht man das jetzt, ohne dass man da irgendwie einen großen Schaden davon nimmt. Das hat alles gut funktioniert. Ich hatte Glück, dass ich in der Nähe von einem Dorf war und bin dann einfach zu dem Dorf zurückgelaufen und habe da meine Sachen und Schuhe trocknen können.
Okay, ja, das ist natürlich dann in so einer Situation wichtig. Wie viel Gepäck hast du dabei? Habe ich vorher die Zahl richtig gehört? 100 Kilo?
Ja, beim Start muss es etwas mehr als 100 Kilo gewesen sein, weil ich für alle Eventualitäten irgendwie Ausrüstung dabei haben wollte. Zum Beispiel hatte ich 2 Benzinkocher plus Gaskocher, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, um im Ernstfall mir selber helfen zu können. Und am Ende habe ich tatsächlich alle 3 gebraucht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn mit der Ernährung? Worauf kommt es denn an? Viel Kohlenhydrate oder so Trockenfutter? Trockenfutter klingt so komisch. So Trockennahrung?
Ja, natürlich, geht nur mit Trockennahrung. Also sonst könnte ich gar nicht für mehrere Wochen was einsacken. Also es gab während der 6-wöchigen Reise nur 2 Orte, wo ich mal was nachkaufen konnte. Und deswegen waren die Etappen dazwischen. Also die erste war schon 3 Wochen lang, dass ich für die Zeit dann schon auch Proviant an Bord haben musste. Und dann ist es natürlich Trockennahrung, sowieso wegen der Kälte. Nudeln, Nudeln für den Abend, Hafer für den Morgen mit Rosinen. Und dann hatte ich noch Trockengemüse, was ich mir abends zu den Nudeln gemacht habe. Alles natürlich dann mit getautem Schnee aufgekocht. Also Wasser hat man ja in dem Sinne überall verfügbar, indem man sich einfach den Schnee taut und auch Tee draus machen kann.
Ja, ja. Wie war das denn dann, dieses Buch zu schreiben? Ging das relativ schnell und von alleine fast schon, weil es so viel zu schreiben gab? Oder hast du jemanden gebraucht, der dir hilft?
Also das war für mich natürlich auch eine neue Erfahrung, ein ganzes Buch mal zu schreiben. Ich habe vorher ab und zu mal Reisereportagen für Magazine geschrieben, wusste ungefähr, was das bedeutet, sich mit einem Text längere Zeit auseinanderzusetzen. Aber ein Buch, ich hatte das auch irgendwie lange vor mir hergeschoben. Und da muss ich sagen, hat mir die Pandemie, der erste Pandemiewinter, in die Hände gespielt, weil da sind nämlich alle Veranstaltungen und auch mein Job als Eventmanager war nicht möglich, weil alle Events ausgefallen sind, hatte ich quasi ein ganzes halbes Jahr frei auf einmal und dachte mir, Mensch, das muss ich irgendwie ausnutzen, und habe mich dann diesem Buch gewidmet. Und das war tatsächlich so wie so eine innere Reise nochmal. Ich war tatsächlich innerlich mehrere Monate dann nochmal auf dieser Reise und konnte mich da so richtig schön drin vertiefen und deswegen das auch alles ausschmücken, so wie es für ein Buch nötig ist. Und für das Manuskript, glaube ich, so 5 Monate gebraucht, und dann kam noch Layout und so weiter.
Ja. Spannend. War
auf jeden Fall eine schöne Erfahrung auch, so ein Buch zu schreiben. Man braucht aber irgendwie immer einen Raum, wo man abschalten kann, so richtig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Einsamkeit, auch ein ganz wichtiger Begriff. Wie geht man denn damit um? Wie bist du denn damit umgegangen auf so einer Reise?
Ja, Einsamkeit ist ja auch immer so ein bisschen zweifach belegt, dieses Wort. Einsamkeit ist ja manchmal auch so mit negativ behaftet, dass man sich irgendwie einsam fühlt und nach Gesellschaft sehnt. Also eigentlich müsste da stehen allein, Abgeschiedenheit, dass man allein ist. Also ich habe mich nicht einsam gefühlt, weil ich habe ja zwischendurch auch immer Leute getroffen, vor allem wenn man mit dem Fahrrad fährt und unterwegs ist. Also ich war dann mal ein paar Tage für mich alleine und hatte dann wieder ganz intensive Begegnungen. Von daher hat sich dieses Alleinsein, diese Einsamkeit ganz gut ertragen lassen.
Wen trifft man denn da so in der sibirischen Arktis? Andere Radfahrer?
Das ist auf jeden Fall nicht. Tatsächlich auch nur Einheimische. Also ich habe da nicht mal ausländische Leute getroffen, Touristen oder so, sondern wirklich nur die Leute, die da mit den LKWs Produkte in die abgelegenen Dörfer fahren. Einmal habe ich ein Filmteam getroffen. Das war natürlich ein krasser Zufall. Da Das ist für eine Arte-Doku irgendwie ein Regisseur, Wolfgang Mertin hieß er, mit über 80, hat er noch eine Doku da oben gedreht über die Eistrucker, die da irgendwie bis zum Polarmeer gefahren sind. Und da haben sich zufällig unsere Wege gekreuzt. Und da bin ich auch sogar Teil an dieser Doku geworden.
Sehr schön.
Cool. Ja,
okay. War sehr witzig, ja.
Wer ein Buch schreibt heutzutage, der hält auch Vorträge, unabhängig davon. Dein Thema, deine Erfahrungen, deine Abenteuer, das schreit ja direkt danach, das auch der Welt zu erzählen. Vor wem trittst du auf? Wer interessiert sich vor allem für diese Themen?
Tatsächlich hat sich das auch über die Jahre so entwickelt, weil immer Interesse da war, war ich motiviert, immer wieder Vorträge über meine Reisen zu halten. Aber irgendwann habe ich dann mal versucht, den Sprung auf die große, auf die professionelle Bühne bei Festivals. Früher hießen immer DIA-Festivals, jetzt sind es Reisefestivals, also wo man dann auch so richtig mehrere Referenten, Reisegeschichten hören kann, die dann erzählen von ihren Abenteuern. Und da tritt man dann auch zum Teil vor mehreren hundert Leuten auf. Und das ist super. Natürlich eine ganz besondere Stimmung, dann auch dieses Feedback zu fühlen, wenn Leute dann eben mitgehen, mitlachen, wenn man so seine Reisegeschichten, Höhepunkte und Tiefpunkte erzählt.
Ja. Also es ist tatsächlich so, du erzählst einfach, was dir so widerfahren ist, und gibt es am Ende dann noch irgendwie wahrscheinlich so eine Quintessenz daraus, was du gerne mitgibst?
Ja, das sind eigentlich so multimediale Shows, so auch mit Musik und Videos unterlegt, wo man dann versucht, natürlich auch eigentlich auch im Prinzip wie im Buch so einen Spannungsbogen aufzubauen, dass man, dass der Zuhörer dann eigentlich auch immer irgendwie wissen will, ja, wie geht's jetzt weiter und so. Ja, natürlich gibt man dann am Ende auch nochmal ein Fazit oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich die Geschichte selbst, die erzählt sich ja wie von selbst, dann, wenn man sie richtig aneinander reiht. Ja.
Was steht an? Also, was sind die Pläne? Steht eine neue Tour an?
Tourenideen habe ich natürlich immer. Da reicht die Lebenszeit teilweise gar nicht aus, wenn man das alles machen wollte, was man sich so ausdenkt. Mal schauen. Ich meine, mit Russland ist ja jetzt ein bisschen schwierig geworden, das Ganze da mit dort noch zu reisen. Aber ich glaube, dass es in Zukunft irgendwann wieder möglich sein wird. Und ich bin einfach zu fasziniert von diesen Gebieten, von den Leuten, die ich da getroffen habe, dass ich da auch gerne wieder unterwegs sein will. Und es ist jetzt auch geplant, noch ein zweites Buch zu schreiben. Mal schauen. Da ist jetzt der nächste Winter dann für mich wieder mentale Reise angesagt, dass ich eintauche in eine Geschichte, die ich vor einigen Jahren erlebt habe.
Ja, schön. Ist denn das dein Kerngeschäft oder hast du noch einen Job? Du hast ja vorhin gesagt, du warst oder bist Eventmanager?
Ja, das war noch vor der Corona-Pandemie. Seitdem bin ich da nicht mehr eingestiegen. Das heißt, aktuell lebe ich tatsächlich nur von den Einnahmen, die jetzt die Vorträge, die Auftritte und auch das Buch abwirft, beziehungsweise auch die Veröffentlichung. Das reicht natürlich auf Dauer nicht. Irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder einen Teilzeitjob so nebenher noch machen müssen, der mich dann finanziell trägt, weil ich eben nicht der Profi-Abenteurer bin, wie es viele andere sind, die dann mit Sponsoren und weiß ich nicht was alles arbeiten. Das mache ich nicht. Ich bin da irgendwie so in der Mitte dazwischen.
Du hast jetzt vorhin schon gesagt, also Russland ist natürlich etwas, was dir im Kopf herumschwebt. Jetzt darüber hinaus, was ist denn so eine Traumroute, die so in deinem Hinterköpfchen immer mehr wächst und die du vielleicht auch bald mal machen solltest, sonst hältst du es nicht mehr aus?
Ja, tatsächlich, die richtigen Traumrouten, die habe ich schon gemacht, über die ich jahrelang auch gebrütet habe. Aber es gibt noch so ein paar Ecken, die ich unbedingt sehen möchte, zum Beispiel die Vulkanhalbinsel Kamtschatka, die auch touristisch schon relativ gut erschlossen ist. Also das sind ja auch schon Wahnsinnslandschaften dort, die möchte ich mir natürlich auch gerne mal antun.
Also, so oder so, ich glaube, wir werden da noch das eine oder andere von dir hören. Es gibt jetzt noch eine kleine Tradition, Richard, die ich gerne mit dir machen möchte. Und zwar ist das Backbord oder Steuerbord. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Ja?
Okay, ja.
Die erste, Kreuzfahrt oder Eisbrecher-Expedition?
Na klar, Eisbrecher-Expedition.
Hast du es schon mal gemacht? Oder ist
nee, ich kenne aber Leute, die da auch gearbeitet haben, irgendwie auf solchen Schiffen, Expeditionsschiffen, die da oben sich in den arktischen Gewässern rumtreiben.
Ja, sicherlich spannend. Dann Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Oder beides zusammen? Nee, oder?
Nee, das geht nicht. Salzig und süß muss nicht unbedingt sein.
Und Rock oder Schlager?
Rock.
Das kam aus der Pistole geschossen. Gibt es irgendwie eine Gruppe, die du besonders favorisierst?
Ach, ehrlich gesagt nicht. Ich höre mal hier und da mal was rein, aber bin da eigentlich gar nicht so, dass ich jetzt irgendeiner Band hinterher fiebere.
Hauptsache laut und Gitarrenriffs.
Ja, ne? Nicht immer, aber auch. Zumindest lieber als Schlager.
Vielen Dank für deine Zeit heute. Sehr spannend natürlich von dir zu hören und wer Lust hat, kann auch gerne von dir lesen. Eis, Abenteuer, Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis, so heißt dein Buch. Es gibt dich auch als Vortragsredner, also wer da Interesse hat, der schaut einfach mal auf deiner Homepage vorbei, behaupte ich mal. Ich wünsche dir alles Gute und ja, für deine Ideen weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB+ oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.